muss hier raus. Es ist wie bei The Last of Us. Die Pilze sind schon in mir. Ich werde zu einem Klicker.
Wir haben den 29.10. Es ist 10.07 Uhr. Es ist Sonntag. Es ist der letzte Tag aus dieser Wohnung. Es ist der letzte Tag zu dieser Zeit, die noch nicht, wo die Welt noch bewohnbar ist, möchte ich sagen. Wo die Wohnung noch bewohnbar ist. Und deswegen schaue ich das letzte Mal hier raus, sehe den Rhein runterziehen, fließen, laufen und schwelge in Erinnerung. Das geht.
Gutes Drama. Also es ist echt so, jede Sekunde, die du da in diesem Raum verbringst, füllt sich deine Lunge mit so Schimmelsporen, die dann anfangen, dein Körper quasi von innen zu zerbersten. Zermalmen. Ja, also krasses Opfer, was du hier bringst für die Fans, also für
absolut
die halbe Person, die gerade zuhört. Krass.
Opfer müssen gebracht werden, so ist es. Ja, um das einzuordnen, ist es so, dass nach der letzten Folge die Ereignisse haben sich überschlagen, könnte man meinen. Letztes Mal war es noch so ein bisschen, ja, mal gucken. Und ich muss sagen, die Stimmung ist weiterhin gut. Also es ist nicht so, als wäre diese naive Disney-Welt, die da in meinem Kopf war, also die ist natürlich geplatzt, aber sie ist nicht, es hat die Stimmung nicht so getrügt sozusagen.
Warte mal. Wird es nicht Zeit für so ein cooles so Netflix-Recap? 20 Sekunden, was ist letzte Folge passiert?
In der letzten Folge. Hey Willi, wir hatten voll Glück in der Wohnung. Als wir im Urlaub waren, gab es einen Wasserschaden, aber wir waren nicht betroffen. Er wusste noch nicht, was passieren wird. Hey Willi, es ist ein Problem. Am Dienstag waren Leute hier und die haben gesagt, wir müssen wahrscheinlich 3 Monate aus der Wohnung raus. Ab Montag vielleicht. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, mehr fällt mir nicht ein.
Die Wände sind vollgelaufen mit Wasser, Schimmel,
kaputt. Ja, das ist jetzt ja was jetzt, das ist ja neu, das ist jetzt in der aktuellen Folge quasi.
Nee, dass das Wasser hochgelaufen ist bis zur Hälfte der Rehgipswand, das war schon eine alte
Folge. Das ist korrekt.
Ich wollte es einfach nur droppen, damit du merkst, ich höre
Wahnsinn.
Zu. Weil Menschen unterstellen, ich höre nicht zu. Das stimmt nicht. Ich bin nur gelangweilt, wenn ich dann so
gucke. Okay, es war nur nicht die Hälfte der Wand, sondern nur 30 Zentimeter, nur dass du richtig zuhörst das nächste Mal vielleicht.
Das hast du
nicht. Doch, natürlich, das habe ich genau gesagt. Spur, auf jeden Fall, hundertprozentig.
30 Zentimeter.
Hundertprozentig.
Bis zur Hälfte der Wand muss neu.
Hundertprozentig.
Wir lassen das einfach die Hörerschaft entscheiden. Ja. Wer hat
du,
recht?
Wort Peter und Annemarie, ihr hört, überprüft das jetzt.
Ja. Annemarie sitzt da so, scheiße, gar keinen Bock, das jetzt zu machen.
Scheiße.
Egal, was ist seitdem
passiert? Ja, seitdem sind mehrere Sachen passiert. Ich versuche die Chronologie hinzukriegen, aber ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben. Ich habe ja hier so eine coole Notiz-App-Liste mit Chiara zusammengefügt und hier ist der Ablauf. Kann ich mal ganz kurz gucken. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Zusage über diese Mietfreistellung. Das heißt, die wird jetzt einfach ab 1. November schon nicht mehr eingezogen, quasi. Das war von denen aus sofort. Da mussten wir jetzt auch gar nicht, wo man so denken könnte, bei manchen ist das vielleicht so hin und her und so, bla bla bla. Aber nee, da kam sofort die Mail, jo, ab dem 1.11. werden wir nicht mehr die Miete einziehen. Das kam am 24., also so vor 5 Tagen. Und genau, und dann war es so, dass wir so ein bisschen klären mussten, wer zahlt was? Was macht ein Hausrat? Was ist, macht das eine Haftpflicht? Gibt es irgendwie ein Hausrat vom Haus? Ein Vermieter? Bla, bla, bla. Und da ist es wohl so, da haben wir viel telefoniert. Und es ist, jeder, dem man das erzählt, der stößt erstmal auf Unverständnis. Weil es ist wohl so, dass unsere private Hausrat das zahlen sollte. Die Unterbringung, egal wo. Und natürlich, wenn irgendein Hausrat beschädigt ist, zum Beispiel haben wir jetzt kleiner Sneak Peek in die Zukunft. An unserem Kleiderschrank hinten ist jetzt auch Schimmelwimmel. Das heißt, das wäre wahrscheinlich sowas, was die Hausrat zahlt. Problem war, ne, in diesem Vertrag, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge schon drin war, in dem Vertrag steht irgendwie 1 Promille der Versicherungssumme. Die Versicherungssumme sind 50.000 Euro und es sind dadurch 50 Euro, die pro Tag zahlen. Das hat erstmal in mir das Problem ausgelöst, dass ich dachte, fuck, wenn du so nach Airbnb guckst und Hotels guckst, also Ferienwohnungen guckst, zahlst du ja pro Tag. Und da kommst du mit 50 Euro ja niemals hin. Und nicht mit 100. Also, wenn wir unsere Miete komplett da reinstecken, mit 100 Euro kommst du hier auch nicht hin. Für was, wo man sozusagen 3 Monate lebt. Da kommst du hin, wenn du 2 Wochen irgendwo unterkommen musst, aber nicht, wenn du 3 Monate wo wohnen musst, wo du auch arbeiten musst und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen ungeil. Und dann ist Chiara coolerweise, was ich mich nie getraut hätte, hier durch das Haus mal gelaufen und hat mal so bei so 2, 3 Leuten geklingelt, um mal so zu hören, wie es bei denen eigentlich läuft. Das ist natürlich mega smart, aber Social Anxiety, naja. Dann, witzigerweise, war eine Mieterin war so, hä? Wir bleiben einfach hier wohnen. Wir sparen uns die Miete. Passt schon. Die hatten irgendwie so gefühlt gar keinen Plan, obwohl bei denen alles im Arsch war, meinte Chiara. Und ich glaube, die haben noch nicht so ganz Kraft, was da geht, ehrlicherweise. Aber einer war cool und der hat dann so Stichworte gedroppt, wie einmal Mieterschutzbund, wo wir seit gestern Mitglied sind jetzt.
Oh.
Absolut.
Wow.
Weil wir keine Rechtsschutzversicherung haben.
Was ist der
Weil
Vorteil?
Wir keine Rechtsschutzversicherung haben und ich keine Ahnung, wie man mit Anwälten redet und keinen Bock habe, sowas zu kommunizieren.
Aber warum musst du mit dem Anwalt reden? Ist die Frage. Musst du mit dem Anwalt reden?
Ja, das ist ja die Frage. Also das ist ja genau das.
Oder darfst du nicht drüber reden?
Nee, es geht genau darum, was zahlt der Vermieter quasi? Also, weil zum Beispiel ist es ein bisschen weird, dass wir weiterhin unseren Stellplatz zahlen sollen, aus irgendwelchen Gründen. Soll der Stellplatz weiter gezahlt werden, obwohl wir hier nicht wohnen? So, das wäre zum Beispiel sowas, da sagt der Vermieter, ja doch, den zahlt ihr weiter. Und ich weiß nicht, warum ich das soll. Deswegen habe ich da einen Experten dann, der mir das erklären kann. Zweitens, was hat der Vermieter gesagt? Es gibt eine Gebäudeversicherung sozusagen, also so eine Hausrat fürs Gebäude quasi, aber die zahlen nur 200 Euro pro Tag. Jetzt könnte man sagen, krass, mega cool, das ist ja mega cool. Aber das wird aufgeteilt auf alle 20 betroffenen Parteien. Das heißt, das sind dann 10 Euro pro Tag, die dann quasi draufkommen. Das finde ich auch irgendwie merkwürdig. Also das weiß ich nicht, ob das so ist oder nicht oder wie auch immer. Aber ich habe halt immer nur das Wort des Vermieters sozusagen und habe keine Ahnung davon und brauche irgendwen, der da Peil von hat. Weil nochmal, mit jedem, mit dem man redet, der erzählt einem irgendwas anderes. Die einen sagen, hä, warum sollt ihr, ist das eure Hausrat? Das muss dann der Hausrat von wem anders machen. Das ist doch ein Haftpflichtschaden, bla bla bla. Genau, Haftpflicht. So, da ist aber so, dass der Sachverständige des Vermieters quasi sagt, naja, das Problem ist, es gibt keinen Verursacher gerade faktisch. So, das ist einfach ein Rohr, das quasi geplatzt ist sozusagen in irgendeiner Wohnung und die wissen nicht, warum.
Ja.
Und deswegen gibt es keinen Verursacher, deswegen gibt es keine Haftpflicht, die zahlt. So. Und jetzt ist es so, dass die einen Sachverständigen dahin schicken wollen, also das Rohr sich angucken lassen wollen, um herauszufinden, ob das irgendwie ein Gebäudemangel-Gedöns ist, damit es dann quasi wahrscheinlich der Schuldige, wer auch immer dann ist, oder damit irgendeine Versicherung sozusagen zahlt. Da meinte er aber schon, ja, dass man da Geld wieder sieht, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Keine Ahnung. So, und das sind alles so Aussagen, wo ich als absoluter Vollidiot immer nur denke, ah ja, okay, ich vertraue jedem. Ich vertraue ihnen allen, weil ich habe keine Ahnung, was soll ich tun. Und deswegen dachte ich, ist es mal ganz cool, wenn man jemanden hat, der Ahnung hat von diesem ganzen Mietgedönskirchen und da einfach mal Fragen stellt. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie damals, als ich von der Förderschule weg wollte und dann der Philologenverband und Verbände ich vorher immer ganz weird fand, dachte, gut, gehst du mal da rein, und weil du willst ja eine Dienstleistung von denen. Und so dachte ich jetzt, ich will eine Dienstleistung in Form von irgendeiner Beratung von denen, bevor ich jetzt irgendwie Rechtsanwalt XY google und sage, hey, hast du Ahnung vom Mietrecht? Kannst du uns da irgendwie helfen? Weiß ich nicht, ob das ja überhaupt notwendig ist. Ich weiß ja gar nicht, ob das der Anwalt der richtige Ansprechpartner ist. Eigentlich brauche ich nur jemanden, der Experte für solche Fälle sozusagen ist. Und da gibt es bestimmt jemanden, könnte ich mir vorstellen. Und wenn nicht, dann ist es so. Dann tritt man wieder aus und gut, das ist die ganze Nummer. Das kostet nicht viel.
80 Euro für natürliche Personen, 120 für.
Exakt.
Nicht natürlich.
Wir sind absolut natürliche Personen. Ich wusste erst nicht, was bin ich eigentlich. So, und genau, das sind so diese kleinen Fragen, die wir dann irgendwie so haben. Auch jetzt mit der Haftpflicht. Ich könnte mir vorstellen, unsere Haftpflicht hat jetzt quasi erstmal gesagt, sie zahlen 50 Euro pro Tag, aber ich glaube, die haben immer Versicherungsgedöns. Aber ich glaube, die haben noch nicht so ganz gerafft, weil die haben jetzt gesagt, ja, und schicken sie uns Bilder von den Schäden und von ihren beschädigten Möbeln und so. Und wir haben aber schon in der Anzeige an die geschrieben, es ist nichts beschädigt. So, sondern es geht nur darum, dass wir diese Unterbringung brauchen, weil wir aus der Wohnung raus müssen. Und meine Sorge ist noch so ein bisschen, dass die, wenn die, sobald die feststellen, dass quasi kein Hausrat von uns sozusagen beschädigt ist, dass sie dann sagen, yo, dann zahlen wir da auch nichts, so irgendwie. Und dann wäre wieder die Frage, ist es so, ist es nicht so? Der eine sagt, das müssen die zahlen, der andere sagt, das müssen nicht zahlen. Und auf diese Kopfzerbrechen habe ich keinen Bock und das möchte ich gerne auslagern in externe Gehirne. Und deswegen dachte ich, vielleicht sind die da der richtige Ansprechpartner für, damit wir nachher einfach nicht auf so viel Geld sitzen bleiben, sozusagen. Aber jetzt, also das war jetzt kurz der kleine Exkurs, warum das? Weil, also das ist jetzt, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht gar nicht mehr so zwingend notwendig, weil man könnte jetzt auch sagen, komm, ist am Ende alles scheißegal, weil das Geld nicht das Problem sein wird, weil wir dann, auch durch dieses Gespräch mit dem anderen Mieter, der meinte so, ja, check doch mal, also wir gucken jetzt auf ImmoScout sozusagen, weil dann da ja Wohnungen drin sind, die man zur Zwischenmiete mieten kann, dann zahlt man natürlich monatlich, was natürlich deutlich günstiger ist. Und das war mir so ein bisschen, also das war uns beiden so ein bisschen peinlich quasi fast, dass wir so dachten, hey, wir müssen auf jeden Fall irgendwas, wo man pro Tag zahlen muss und keine Ahnung was, dass wir darüber gar nicht nachgedacht haben. Und dann haben wir ein bisschen rumgesucht und so und haben so zwei, drei nette Sachen gefunden, die quasi eins zu eins mit unserer eingesparten Miete zu zahlen wären sozusagen. Das heißt, selbst wenn wir dann gar nichts von irgendwem wiederkommen kriegen würden, würden wir minimalsten finanziellen Schaden haben, weil ich gehe mal davon aus, also bei manchen Sachen muss man irgendwie den Parkplatz noch für 100 Euro dazu mieten, da muss man irgendwie das noch machen. Also so ein bisschen wird da wahrscheinlich schon irgendwie drüber sein und dann ist eben die Frage, kriegen wir das einfach wieder? Was ist jetzt zum Beispiel mit dem Hotel? Also wie gesagt, wir haben gestern hier alles vorgezogen, alle Schränke vorgezogen und fast hinter jeder Wand ist schon relativ fett Schimmel. Ich habe dir gestern die Bilder geschickt. Und dann ist auch die Frage, also das heißt, für uns war dann klar, okay, wir müssen halt heute hier raus und nicht erst irgendwie vielleicht am Mittwoch oder so. Das heißt, wir gehen jetzt heute ins Hotel, kurzfristig erstmal. Und dann ist auch die Frage, kriegen wir das von irgendwem wieder? Gibt es da irgendwelche Passi in irgendwelchen Verträgen von irgendwelchen Versicherungen, entweder von Vermieterseite oder von uns oder wer auch immer, dass wir das irgendwie wiederkriegen? Und das sind also Fragen, die ich dann einfach in so einem kleinen Fragenkatalog diesen Leuten zuschicke, damit die mir einfach auf alles antworten, damit ich klare Antworten habe, auf die ich mich verlassen kann irgendwie. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Quasi. Genau, das heißt, heute geht es halt hier raus und ehrlicherweise, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das, also auch bei diesen 3 Monaten, keine Ahnung, wenn das jetzt alles hier hardcore schimmelt, wir haben jetzt alles so ein bisschen vorgezogen, die meisten Sachen irgendwie so ein bisschen wieder in Kartons gepackt, das sieht jetzt hier gerade aus, als würden wir gerade einziehen, ist jetzt die Frage, keine Ahnung, wie lange das dauert. Chiara meinte, die hatte jetzt auch nicht den Mega-Peil von sowas, auch als Bauleiterin nicht zwingend, aber die meinte, eigentlich sollte das ganz gut gehen. Die Sachen zu trocknen geht relativ schnell. Die Wände, wenn du mit dem Schimmel das ja eh alles abcuttest sozusagen, ist der Schimmel weg. Also wenn der auch wenn die Sachen nicht mehr an der Wand stehen und dahinter sich das nicht so staut, sollte das eigentlich relativ schnell vorbeigehen und so. Aber irgendwie so für mich als Laien denke ich so, keine Ahnung, ist die Wohnung jetzt ein Jahr nicht bewohnbar? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Sollten wir uns jetzt einfach eine neue Wohnung suchen, wenn wir eh schon die Hälfte gepackt haben? Sollten wir einfach umziehen jetzt? Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das, wo wir mal gucken müssen. Aber naja, also ich gehe gerade, aber wir uns ja hier schon sehr, sehr wohl fühlen, gehen wir einfach mal davon aus, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Ansonsten gibt es halt so Fragen wie, dass diese komische Firma, also die nette Firma, die eigentlich am Montag kommen soll, hat gesagt, sie meldet sich letzte Woche, sie haben sich letzte Woche nicht gemeldet, wir haben 3-mal angerufen, die haben gesagt, ja, wir sagen ihnen am Montag, ob wir am Montag vorbeikommen. Tada! das heißt, wir brauchen halt auch irgendwie eine Wohnung, die hier irgendwie in der Nähe von Mülheim ist wahrscheinlich am besten, weil damit du kannst Post immer abholen und den ganzen Kram irgendwie machen.
Ja.
Und das, was mich, also auch da wieder, ich habe keine Ahnung, ich stelle mir so Fragen wie, sind wir dafür verantwortlich, dass wir jetzt hier alles abdecken? Weil wenn die hier Griegebswände wegsägen und irgendwie den Boden aufmachen und dann den Boden wieder abschleifen und keine Ahnung was, wird das ja alles hier voller Staub sein. Ja, also muss ich jetzt Planen kaufen und irgendwelche Sachen abdecken? Machen die das? Machen die das gut? Was ist, wenn sie es nicht gut machen? Kann ich meinen PC und so einfach hier in der Wohnung lassen oder sollte man das nicht? Und solche Sachen. Und dann denke ich mir so, yo, aber wenn ich so denke, dann muss ich meinen Drucker mitnehmen, meinen PC mitnehmen, dann muss ich Playsee mitnehmen, dann muss ich den Fernseher von der Wand nehmen, theoretisch. Also irgendwie gehe ich da, wir machen heute irgendwie Bilder von allen Sachen, dokumentieren das so ein bisschen, was irgendwie da ist. Und dann bete ich zu wem auch immer, dass das irgendwie funktionieren wird. Weil ich möchte nicht jetzt hingehen und den Leuten irgendwie nur Scheiß unterstellen, weil dann werde ich nur unglücklich, wenn ich weiß, jetzt sind Leute irgendwie, fremde Leute 3 Monate in unserer Wohnung so ein bisschen und ich habe das Gefühl, ich müsste die ganze Zeit irgendwas kontrollieren, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich lieber mit dem Prinzip volles Vertrauen und wenn es enttäuscht wird, dann ist es halt so, dann guckt man eben, wie man das irgendwie regeln kann. Auch da wieder die Frage, gibt es da irgendeine Versicherung, die das dann irgendwie abdeckt, wenn hier irgendwas wegkommt, wenn wir nicht da sind? I don't know. Wozu sind Versicherungen nicht da? Das hat mir jetzt wieder gezeigt, dass, also, ich weiß schon, warum ich das alles so gemacht habe, wie wir es immer gemacht haben. Weil auch der Sachverständige von dem Vermieter meinte so, ja, da müssen sie mal gucken mit der Versicherung. Wir sind auch gerade mit der Versicherung dran, aber die wollen ja erstmal das und das auch nicht zahlen. Und irgendwie will ja jeder erstmal nicht zahlen. Und man denkt so, ich dachte, dafür sind Versicherungen da, dass die zahlen wollen, wenn Scheiße passiert. Warum wollen die da nicht zahlen? Dafür zahle ich doch dafür. Es ist so ein Bullshit-Imperium-Fucking-Versicherung. Meine Fresse. Also, die sollten doch genau dafür da sein, wenn irgendwer diese ausgeschriebene Sache hat. Na klar, gibt es Versicherungsbetrüger und Leute, die irgendwie Scheiße machen wollen. Aber wir haben ein Schreiben, die Wohnung ist nicht bewohnbar. Dann steht in diesem Passus, sie müssen aus dieser Wohnung raus. So, warum muss man dann diskutieren? Ich verstehe es nicht. Warum kommt da nicht, ja, kein Problem, hier, zack, Ende Gelände. Dafür sind wir da, ihr Versicherungsleister. Wup, 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 wup. Nee, das ist wieder so, dass man denkt, Versicherung einfach Bullshit. Einfach weirdes Scheißunternehmen. Komplett.
Ja.
Also, weil Karen auch dann so witzig meinte, so, sollten wir eine Rechtsschutzversicherung abschließen, damit wir Rechtsberatung im Zweifel haben? Und ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall schließen wir, weil wir unzufrieden mit der Versicherung sind. Eine Versicherung führt das ab. Auf gar keinen Fall. Dann zahle ich lieber einmalig für irgendeinen komischen Anwalt im Zweifel oder für so einen Mieterschutzbund, anstatt eine Versicherung abzuschließen für die Versicherung.
Ja, Versicherungen haben halt immer diesen Konflikt, ne, weil die halt immer dann, wenn sie an irgendwen was auszahlen, geht das halt gegen deren Geschäftsergebnis so. Und das ist halt eigentlich das, was du halt versuchst zu maximieren. Mhm. Das heißt, dass diesen per standardmäßig hast du diesen Interessenkonflikt zwischen, eigentlich wollen wir gar nicht viel auszahlen, eigentlich wollen wir nur Kunden haben, die nicht viel Auszahlbedarf haben. Aber es widerspricht halt eigentlich deiner Dienstleistung, nämlich wie du gesagt hast, du hast ein Problem, da sagt jemand, hey, kein Ding, beruhig dich, wir haben alles im Griff. Weil meistens sind das genau die Situation, wo du innerlich komplett kirre bist, wo du einfach keinen Plan hast, was abgeht, und du brauchst eigentlich genau diesen Zuspruch der Sicherheit. So. Und die Versicherung gibt dir genau das nicht, sondern macht alles nur noch so, ja, vielleicht haben sie unseren Vertrag gelesen in dem Unterparagraf zum Paragraphen auf der anderen Seite, nicht dem Hauptvertrag, sondern im Nebenvertrag, nicht in dem Nebenvertrag, sondern in dem anderen Nebenvertrag, den sie damals vielleicht per E-Mail bekommen haben, weiß ich aber nicht, wir schicken nichts mehr per Post raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall zahlen wir wahrscheinlich nicht, außer sind ein Einhorn. Sind sie ein Einhorn? Keine Ahnung, okay, ja.
Ja. Schönen Tag. Und dann schicken sie uns bitte noch diese und diese und diese und diese und diese und diese und diese Unterlagen, wo man denkt so, yo, es ist noch so viel aufwendiger jetzt, dass man sich manchmal dann sogar wahrscheinlich denkt, ist es das wert, das jetzt zu machen? Oder ist der Stress nicht wert? Also wie gesagt, so eine Versicherung, finde ich, macht dann nur mehr Stress. Und das Problem ist ja wahrscheinlich, so wie ich mir vorstelle, dass Versicherungen so diesen Status von so einer, also so ein hartes Monopol ist das falsche Wort, aber so eine harte, die müssen sich halt keine Sorgen um irgendwas machen, weil jeder, der hier in Köln eine Wohnung mietet, braucht eine Hausratsversicherung. Jeder muss die abschließen sozusagen. Das heißt, die haben ja gar kein Konkurrenzgeschäft. Also klar, die konkurrieren mit anderen Hausratsversicherungen, aber dadurch, dass alle die abschließen müssen, dann weil der Vermieter sonst sagt, nein, du ziehst hier nicht ein, müssen die sich ja nicht mal Sorgen um ihre Kunden sozusagen machen, weil die wissen, ja, die Leute müssen ja diese Versicherung eh abschließen. Bei Haftpflichtversicherung ja genau das Gleiche. So. Das ist so einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Jeder Mensch braucht das und jeder Mensch hat das sozusagen. Und deswegen können die sich halt verhalten wie Scheiße dann. Und das finde ich einfach super nervig.
Ja, die meisten Versicherungen sind auch von innen heraus einfach komplett aufgebläht. Das sind so tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, weiß ich nicht, so Fälle per Hand noch bearbeiten, wo du denkst, okay, klar, ist das alles so ein komisches Game, wo jeder versucht, jeden Cent zu sparen, weil die auch einfach irgendwie, weiß ich, vom Unternehmensaufbau her so komisch mittlerweile groß sind, dass die halt die einfachsten Prozesse noch mit irgendwie so E-Mail und schicken sie uns das per hier und da und dann müssen wir das auswerten und dann da denkst du, ja klar, kein Wunder, dass sie halt so knauserig sein müssen, weil die haben ja auch einen riesen Wasserkopf, den sie irgendwie mittragen müssen.
So. Und also, ja, ich finde es einfach völlig absurd. Deswegen fand ich es ja damals auch so nervig bei dieser DBK-Nummer mit dieser Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter und so fort, wo ich mir dachte, wenn ich mit den Erkenntnissen, die ich bis jetzt zu so Versicherung sozusagen hatte, denke ich mir dann, dann bist du schon in so einer Scheißsituation und bist berufsunfähig aus irgendwelchen Gründen. Und dann fängst du auf einmal an, mit einer Versicherung zu diskutieren, dass sie sagen, naja, also eigentlich können sie ja noch den und den Job machen. Also greift dir unsere leider, unsere Berufsunfähigkeitsversicherung leider nicht. Oder solche Sachen. Und dann, also auf keinen Fall. Ich find's so todesnervig. Aber das nur dazu, was ich ganz witzig fand gestern, dieser Anbieter von dieser Wohnungsvermittlungsseite quasi, ne, diese Zeitwohnungen vermieten. Da hast du ja auch gesagt, dass du ja schon mal mit Kontakt mit denen hattest, bei LinkedIn oder Co. wahrscheinlich, ne? Und witzig fand ich, die haben die Wohnung, die haben, also wie Immoscout muss ich das vorstellen, die haben so Wohnungen drin und dann haben mich so zwei, drei Wohnungen angefragt und dann wurde ich bei einer quasi abgelehnt, aber ich war mir nicht sicher, ob das daran lag, dass meine Kreditkarte, weil ich hatte irgendwie dann, keine Ahnung, 1.000 Euro auf dem Konto und die haben dann irgendwie 2.000 Euro abgebucht, als so eine erste Kautionsprüfung irgendwie. Und das ging dann zwar ins Minus und so weiter und dann war alles, also das konnte ich dann sofort wieder aufladen mit vom Backup quasi, aber ich wusste nicht, ob die deswegen meine Anfrage abgelehnt haben, sozusagen, weißt du? So, und deswegen dachte ich, okay, ich gucke einfach mal, was diese Wohnungen sozusagen sind, habe die Wohnung gegoogelt und habe natürlich dann nochmal einen Anbieter von diesen Wohnungen gefunden, also den eigentlichen Anbieter sozusagen. Weil ich dann festgestellt habe, okay, die sind einfach nur Vermittlungsplattform sozusagen. Und habe dann auf deren Website eine Telefonnummer gefunden, also von diesen Apartments eine Telefonnummer gefunden und habe da angerufen. Habe da so 5-mal angerufen, bis zum Ende durchklingeln lassen, dann ging Anrufbeantworter dran und habe ich wieder aufgelegt. Auf einmal, nach dem 5. Mal, kriege ich einen Anruf zurück. Nette Mitarbeiterin, die dann so sagt, so, hallo, ja, sie hatten angerufen. Und dann mache ich so, ja, ich habe schon 5-6 Mal angerufen, ich wollte euch auch nicht nerven, das ist nur relativ dringend, deswegen, ach so, nee, ich sehe hier nur einen Anruf. Komisch. Sicher, dass sie, ja, und dann mache ich so, ja, habe ich und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ja, ich habe auf eurer Homepage hier gesehen, ihr bietet diese Apartments an, wir wollten das gerne das Größere haben, ist das irgendwie noch möglich, weil es wurde da bei dieser einen Seite, wurde es abgelehnt und ich wollte nur fragen, weil die ja vielleicht so ein Kontingent haben und ich das direkt über euch, ob ihr da noch irgendwas übrig habt und so weiter. Und dann meinte so, hä, was meinen sie jetzt mit unserer Website? Und dann mache ich so, ja, hier diese Apartment-Website, die ich hier sehe.
Ja,
ach so, nee, sie telefonieren hier mit der Immo-Scout-Seite quasi. Da war ich so, hä? Ich habe aber die Nummer oben auf der Seite von diesen Apartments angerufen. Und dann war sie so, das ist ja komisch. Hä? Also es sollte sie hat nicht gesagt, das ist ja interessant. Ja, das muss ich mal überprüfen. Und dann habe ich mit der so ein bisschen gequatscht und dann meinte ich, ja, kannst du mal checken, ob da noch irgendwas übrig ist? Und dann meinst du, nee, nur das oder kleiner und das liegt nicht an der Kreditkarte, bla bla bla. Und dann mache ich so, habe die Seite nebenbei aufgemacht, habe gesagt, so, ja, auf der Apartmentseite, weil hier steht diese Wohnung, für die wir jetzt nehmen würden, laut ihrer Website kostet irgendwie, sagen wir mal, 1.500 Euro und hier auf der Apartmentseite kostet die aber nur 1.300 Euro. Ist das die richtige Größe? Ist da irgendwas komisch? Ist irgendwas anderes? Ach so, nee, eigentlich sollten sie gar nicht direkt den Kontakt zu der Website haben, weil wir ja der Ansprechpartner sind. dann kann es natürlich sein, dass wir sowas wie so eine Kommission, also das ist wahrscheinlich dann der Anteil, den wir dafür kriegen. Ja. Und dann war ich so, hä? Aber ich kann das ja auch über die Seite direkt buchen. Oder war ich so, ja, das können sie. Aber, also, ich könnte ihnen Rabattcode anbieten, wenn sie über uns buchen. War ich so, okay. Da war so, ja, 2%. Da war ich so, das kommt nicht hin mit dem von der anderen Seite. Und dann habe ich sie gefragt, wie lange habe ich denn Zeit, um das Angebot anzunehmen, weil ich hatte quasi die kleinere Wohnung von denen angeboten bekommen. So. Und dann hat die gesagt, 48 Stunden. Ja. Da habe ich gesagt, ja gut, dann gucke ich bis Montag mal, was so passiert und dann melde ich mich nochmal. Ja, aber denken Sie dran, den Rabattcode kann ich Ihnen dann auch erst am Montag geben, weil Mitarbeiter, bla, keine Ahnung, ich kann Ihnen den nicht direkt geben, sondern muss den über keine Ahnung was. So, das war dieses weirde Gespräch. Und ich dachte mir erstmal so, das klingt so, als hätten die mich an diese Hotline gesetzt, so nach dem Motto, ja, hallo, ich sehe hier das und keine Ahnung, ich muss mal gucken irgendwie. Rabattcode, dies, das, warum die Telefonnummer da, keine Ahnung, 5-mal angerufen, ich sehe aber nur einmal, weird. Mein Gedanke war, ich habe nämlich auf dieser Apartmentseite dann festgestellt, dass deren Erreichbarkeit montags bis freitags von irgendwie 8 bis 19 Uhr ist oder so. Und ich vermute, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, da bin ich vielleicht einer ganz großen Sache auf der Spur, dass die einfach...
Dass sie einfach ein Wochenende weiterleiten.
Dass die einfach, wenn sie nicht da sind, weiterleiten an diese andere Seite, aber erst so nach dem fünften Mal. Also nach dem Motto, wenn es dringend ist, leiten die es um. Weil deswegen haben die meinen Anruf für nicht in Abwesenheit gesehen. Weil das erst der erste war, der zu denen durchgekommen ist. Und die anderen waren quasi bei dieser Apartmentseite. Und dann dachte ich, wie witzig das ist, dass die das anscheinend nicht voneinander wissen. Also zumindest diese Mitarbeiterin das halt nicht wusste. Weil die hätte ja auch einfach sagen können, ja, ja, das ist ganz normal. Wir machen das für die. Am Wochenende übernehmen wir den Job für die, weil die sind dann nicht da und so weiter und so fort. Und ja, das war irgendwie so eine ganz merkwürdige Geschichte irgendwie. Und da das irgendwie 200 Euro im Monat mehr Miete kostet, wenn ich das über die eine Seite quasi buche, warte ich jetzt einmal ab, ob ich, wenn ich am Montagmorgen bei dieser Apartmentseite anrufe, ob da noch irgendwas geht. Und ansonsten, genau, nehmen wir wahrscheinlich aber das Kleinere trotzdem, weil das trotzdem passend ist sozusagen. Das ist halt nur nicht so ganz, für drei Monate nicht so super passend sozusagen, aber es passt schon irgendwie, es wird schon funktionieren. Dafür gibt es zu viele positive Aspekte an der Wohnung, weswegen wir die nehmen würden quasi dann. Ja, das ist die witzige Erfahrung mit dieser Seite.
Das heißt aber dann, morgen guckst du nochmal bei der eigentlichen Seite. Wenn die sagen, jo, geht klar, bucht über uns, gar kein Ding, dann habt ihr den guten Preis. Worst-Case-Szenario, bucht halt doch bei der anderen Seite, wo ihr schon die Zusage gehabt und dann
zahlt ihr. Was aber immer noch von unserer Miete gedeckt wäre, quasi sozusagen. Also das wäre noch vollkommen in Ordnung. Ja. Nur ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die halt die eine Wohnung größer sozusagen noch auf der Website hätten, also über die andere Seite quasi hätten. Weil was ich merkwürdig finde, die eine Wohnung, wo ich abgelehnt wurde, die ist ja immer noch auf der Website nicht mehr. Warum nehmen die nicht runter? Ich bin verwirrt und ich weiß nicht, ob die Seite scheiße ist oder keine Ahnung irgendwie. Deswegen, da das Wochenende ist, kann ich natürlich mit den Leuten nicht sprechen sozusagen dann da. Und deswegen bin ich mal gespannt, was die dann am Montagmorgen sagen irgendwie.
Ja, ich drücke Daumen. Ich hoffe, es wird cool und ihr kriegt die größere in bisschen günstiger quasi auf
der Hauptseite. Genau, das wäre cool. Das wäre der Best-Case-Szenario. Genau. Und das ist, glaube ich, gerade so der aktuelle Stand. Wir haben uns jetzt erstmal, jetzt erstmal für eine Woche dann das Hotel eingebucht, damit das erstmal sicher ist, damit wir da erstmal eine sichere Lösung haben. Und dann gucken wir in Ruhe, sondieren den Markt. Aber ja, wäre halt total cool, weil diese Wohnungen direkt neben Standwerk auch sind. Also es wäre quasi direkt hier und sogar noch näher dran. Man merkt ja, dass es in der Nähe von der Messe ist, dass einfach hier Deutz und so, dass da einfach viel solche Sachen quasi angeboten werden. Was ganz cool ist, tatsächlich, was unser Win gerade irgendwie ist. Und dann gucken wir mal. Ja.
Okay. Und das heißt, morgen kriegt ihr vielleicht einen Anruf von der Firma, die die Reparaturarbeiten macht. Und die sagen dann, hey, wir sind gleich da, kommt mal rum.
Nee, ja, wenn die das sagen, dann sagen wir denen, yo, ihr könnt morgen um die Uhrzeit kommen. Echt? Ende Gelände. So. Oder halt heute Nachmittag um 5 oder so. Aber wenn ihr uns vorher nicht Bescheid sagt, habt ihr halt Pech. Und dieser eine Tag wird jetzt hier auch den Braten nicht fett machen, sozusagen. Was man sagen muss, was wirklich cool ist, dieser Sachverständige, der quasi sozusagen der Ansprechpartner vom Vermieter ist, so ein bisschen, der hat mir gestern Abend um 8:30 noch auf meine E-Mail geantwortet und so. Das fand ich schon, also da merkt man schon, dass eigentlich alle so ein Interesse haben, das möglichst gut und schnell über die Bühne zu bringen, weil ich dann so gesagt habe, ey, yo, nur zur Info, hier ist überall Schimmel, wir müssen morgen hier raus, hier Bilder, damit ihr wisst, dass nicht einfach nur Trocknungsgeräte hier rein müssen, sondern auch noch irgendwie andere Sachen passieren. Und hat er irgendwie gestern Abend halt noch geschrieben, yo, das ist sicher die beste Idee, jetzt morgen ins Hotel zu gehen, machen Sie das auf jeden Fall. Und ich kümmere mich darum, dass am Montag mit der Firma Kraus und irgendwas, also eine andere Firma, stand da drin, als die sonst jetzt immer angenannt wurden, also wahrscheinlich irgendeine Schimmelfirma oder so vielleicht, dass wir das irgendwie in die Wege leiten. Aber gehen Sie mal von 3 Monaten mindestens aus. So. Fand ich fand ich cool. Also, weil muss er ja nicht um die Uhrzeit am Wochenende irgendwie E-Mails checken. Ja,
das stimmt. Ja.
Und da frage ich mich immer, aber ob wir noch die nettesten sind. Also, ich glaube, wir sind halt super nett, weil wir denen immer voll höflich und nett schreiben, mit denen total nett am Telefon sind und so. Und irgendwie stelle ich mir vor, dass viele in dem Haus hier, die einfach nur anschreien und jetzt nur sagen: Machen Sie was, ich habe hier ein Kind und 2 Kinder, was machen wir mit denen und so. Ne? Das ist also, die haben ja ganz anderen Leidensdruck, als wir jetzt Leidensdruck sozusagen haben. Vor allem jetzt, nachdem wir gecheckt haben, wir können einfach für monatlich irgendwas mieten und unsere Miete investieren. Weil vorher waren echt so meine Rechnungen. boah, fuck, du zahlst irgendwie pro Tag 50, 80 Euro drauf und das irgendwie 50 mal 7 mal 4 mal 3 ist irgendwie viel. Und das hätte mich irgendwie abgefuckt, ohne irgendwas dafür zu können. So bin ich jetzt eigentlich ziemlich entspannt.
Also ich glaube halt, andere Leute sind dann auch nicht so, wie soll ich sagen, so zurückhaltend in ihrer, Schlussfolgerung, weil ihr seid ja dann auch schon eher so ein Pärchen, was dann guckt, wer hat denn jetzt recht und wie kann man das jetzt irgendwie cool regeln und stimmt das denn, wenn der eine sagt, dass die und die Versicherung das zahlt? Ich glaube, andere Leute sind da eher so, ja, mein Onkel hat gesagt, ihr müsst das zahlen. Deswegen ist mir jetzt egal, ich zahle gar nichts und ihr müsst das alles machen. Und dann wird wahrscheinlich Gespräch auf so einer Ebene, wo du dann denkst, ja, es hilft jetzt auch nicht, irgendwas zu behaupten, was halt auf irgendeinem Halbwissen basiert. Ich glaube, da seid ihr einfach noch die
Entspannung. Genau, und das dachte ich halt, dafür ist dieser, also ich weiß halt, ich habe keine Ahnung von diesem Mieterschutzbund-Gedöns, aber ich dachte einfach, ich will mal jemanden haben, der mir neutral bis natürlich ein bisschen auf meiner Seite im Zweifel mir diese Fragen beantwortet. Ja. Weil jeder hat schon mal von sowas gehört. Und ne, also irgendwie, Michis Eltern sind gerade bei meinen Eltern und ne, beide sagen so, hä, warum denn die anderen? Jeder, ne, Peter von der Schule, wenn ich das ihm erzähle, hä, warum denn das? Und so weiter. Und jeder hat da, also nett gemeint und gut gemeint, aber jeder hat da so Halbwissen zu oder auch eben richtiges Wissen zu. Aber wie gesagt, ich gehe ja nicht zum Vermieter und sage, also mein Papa hat aber gesagt, es ist so und so. Dann sagt er, ja. Schön, 1990 war es so. Also weil der meinte, weil ich fand es mich ganz spannend, weil meine Taktik ist ja bei sowas dann eher so ein bisschen ehrlich zu sein. Und dann sozusagen habe ich mit dem 10 Minuten telefoniert, mit dem Sachverständigen, meint so, das ist richtig scheiße für uns jetzt. Wir müssen irgendwie überlegen und wir wissen nicht so richtig. Und war dann so ehrlich und mit diesem Pro-Tag ist irgendwie wack und was können wir tun und so weiter. Und dann meinte er, ja, Petzl, Sie müssen sich vorstellen, bis 1990 gab es diese ganze Hotelunterbringungsklauseln, die gab es alle noch gar nicht. So, also da war es einfach nur Pech, da war es nur Schaden von ihnen sozusagen. Und fand ich ganz interessant, dass das dann erst sozusagen in diese Verträge kam und so weiter. Und ich glaube, dass sich auch alle Versicherungen da unterscheiden. Und was da sich positiv man sagen muss, ist weil dieser Sachverständige uns auch meinte, dass wir mal mit unserem Versicherungsmakler reden sollen, sozusagen. Und dann dachte ich mir so, ich hab das nicht. Also im Zweifel ist das mal Clark irgendwann gewesen, so, weil ich die App cool fand und das alles drin haben wollte. Aber die Hausrat geht quasi über Chiara und irgendwie Chiaras Dad hat einen Kumpel und der hat irgendwie ihr damals die ganzen Versicherungen verkauft, so ungefähr. Und dann hat sie ihn angerufen, der meinte so, ja, ich kann leider nicht in die Verträge gucken. Sie haben irgendeine Maklerbürgschaft irgendwie abgeschlossen. Mit irgendwie im Kerl war so, oh, ich glaube, ich habe bei Finanzguru mal irgendwann so einen Haken gesetzt. Und deswegen hat sie quasi dadurch den eigentlichen Makler verdrängt. Hatte dann Finanzguru quasi als Makler. Aber das Coole war, sie hat den geschrieben und nach 10 Minuten kam eine relativ coole, also nicht nach 10 Minuten, nach 3-4 Stunden kam eine relativ coole Antwort mit, wir haben mit ihrer Versicherung telefoniert, so und so ist es, die übernehmen die 50 Euro, die brauchen die und die Informationen von ihnen und so weiter. Wo ich dachte, klingt erstmal ganz cool, dass sowas funktioniert irgendwie. Aber natürlich wissen wir jetzt noch nicht so genau, ob das alles so, ja, ob die das alles so gecheckt haben. Das ist ja immer das Problem. Dann schreibst du dir das denen allen ausführlich und am Ende kommt dann, ach so, die Wohnung ist so und so groß. Ja, nee, dann greift Klausel 58.7.3. Okay, ja, cool.
Ja.
So, aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich vermute, jetzt wird erstmal nicht viel passieren. Ich muss heute noch ein paar Bilder machen. Ich habe gestern einmal beim Baumarkt noch so Maler-Dings hier, diese, so wo man so Sachen mit abklebt quasi, geholt und wollte einmal Bett und Couch einmal so selber mit so ein bisschen Zeug drüber legen. Auch wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass eine Firma, die kommt und die sagt, sie können alles in der Wohnung lassen, dass die das irgendwie hinkriegen, dass nicht nachher wie hier reingeht und überall alles im Sack ist. Also das würde mich irgendwie wundern. Genau. Und ein Abschlussgedanken noch dazu. Das fand ich ganz interessant, weil jetzt letzte Woche in der Schule dachte ich mir die ganze Zeit so, dass die Schülerinnen und Schüler ja oft mal so Sachen sagen wie, ne, irgendwie, wir lernen ja alle möglichen Scheiß, aber wie nicht, wie man die Steuererklärung macht. Ne, dieses klassische Argument, was wir schon hundertmal besprochen haben. Ja. Und da dachte ich mir so, yo, ich hätte auch gern jemanden, der mir beibringt, wie man solche Fälle wie das jetzt gerade handelt. Und dachte, dann denke ich mir wieder, ja, aber es gibt so viele Spezialfälle, das ist unmöglich. Und deswegen müssen wir in Schule eben allgemeinbildend arbeiten, damit jemand, wenn er in so eine Situation kommt, weiß, wie kann ich mir helfen? Wo kann ich, was kann ich nachlesen? Kann ich diese Website verstehen? Kann ich Verträge lesen? Verstehe ich, was ein Promille ist von 50.000 und nicht 1%? Und solche Sachen. Also, das war für mich nochmal so in meinem Kopf, dass ich mir so dachte, ich verstehe diesen Wunsch nach. Ich brauche jemanden, ich hätte gerne jemanden, der mir alle nervigen Situationen im Leben beibringt und erklärt. Aber komme dann zu dem Schluss, dass ich mir denke, nee, es ist viel wichtiger, diese Grundfähigkeiten kennenzulernen und dann zu wissen, wo kann ich mir Hilfe suchen für den speziellen Fall oder wie kann ich selber da ein bisschen Überblick behalten. Weil es wird immer Fälle geben, wo du eben nicht darauf vorbereitet wurdest. Und wenn du dann nicht so eine gewisse Grundbildung sozusagen hast in gewissen Fähigkeiten, dann bist du, glaube ich, vollkommen aufgeschmissen.
Ich glaube auch, dass es nicht so smart wäre, in Schule tatsächlich so Details zu besprechen, weil im Grunde genommen das Steuersystem, das ändert sich so häufig in Details, ne? Also jetzt im Grundkern wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, so den groben Überblick hatte man ja auch, glaube ich, in, was war das, wie hieß so das wie? Fach, Sozialwissenschaft?
Hat man das gemacht, weiß ich nicht, wir hatten einen Zusatzkurs, ne?
Ja, da haben wir so grundsätzlich so Steuerprogression und sowas hat man da, glaube ich, mal kurz angesprochen, hat halt niemand gejuckt, weil so ein 10-Minuten-Ding in einer halben Viertelstunde abgehakt und dann war das Thema durch. Und der Rest sind halt Details. Und ich glaube, was aber schon interessant ist, was man halt so gar nicht in Schule macht, ist so dieses kernkaufmännische Prinzip. Ne? Also dieses, vielleicht machen wir es auch. Ich glaube, Verträge haben wir schon besprochen. Ne? Was sind Verträge? Und
haben wir? Ey, ich sowas? Bin völlig lost. Das Problem ist, du hattest auch so wie Zusatzkurs. Wir hatten noch zusammen den Zusatzkurs, oder?
Ja, das war nur der Zusatz. Aber wir hatten ja, glaube ich, bis zur 10 auch schon mal so wie, oder? War das
komplett gar nicht, oder? Das war nur Erdkunde, oder? Hatten wir da so wie? Oh, fuck, ich weiß es nicht mehr. Also ich kann es dir nicht sagen, aber mein Gefühl sagt, das hatten wir alles nicht. Aber, also mein Gefühl, ich habe das nur aus Mathe, als wir mal irgendwie so Textaufgaben hatten und dann ging es irgendwie um Zinseszins und irgendwie sowas, dass man da so ein bisschen Kaufmännisches so nebenbei hatte. Aber ich habe das Gefühl, alles andere habe ich danach von dir im Studium gelernt, so ein bisschen, also durch dein Studium quasi. Aber andererseits könnte man natürlich fragen, woher kam uns dein Interesse und so ein bisschen das, ob das nicht doch ein bisschen doch mehr in der Schule war, als ich jetzt mich erinnere vielleicht.
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß nicht, was man vielleicht machen könnte. Was sind Verträge, was ist eine Lieferung, was ist eine Leistung, was ist eine Schuld, in welcher Form, ne? Also so richtig basic, so Vertragsrecht und Weil das ist, glaube ich, das, was womit du dir viele Sachen dann erschließen kannst irgendwann. Wenn du ungefähr verstanden hast, wie so Dynamiken funktionieren, dann kannst du dir irgendwie erklären, wieso greift jetzt die Versicherung? Wer ist Vertragspartner? Ne? Versicherungsnehmer, Versicherungsgeber? Wer hat welche Leistung versprochen oder zugesagt? Sind die Leistungsbedingungen erfüllt? Wie kann ich sowas prüfen? Sowas wäre, glaube ich, schon nützlich und damit hast du auch, glaube ich, viel abgedeckt im Alltag. So, egal, ob das jetzt der Kauf von einem Red Bull beim Rewe ist oder ob jetzt, der Versicherungsvertrag mit oder ne, warum sind Makler da in dem System mit drin? Warum muss ich über einen Makler gehen? Dann kannst du dir sowas erklären, weil du merkst, das ist so eine Dreiecksbeziehung und diese Person repräsentiert mich bei Versicherung X und so weiter. Sowas vielleicht. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht hat man das auch gemacht und es hat einfach in dem Moment niemand interessiert, weil man keinen Bezug dazu hatte.
Ich glaube, das, wenn dann das. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir halt mehr so wie gehabt hätten, also so wie mehr gewählt hätte, also schon nicht nur im Zusatzkurs wäre es mehr gewesen. Und man darf nicht vergessen, glaube ich, vor zwei Jahren vielleicht, wurde das Fach nochmal umgestellt. Das heißt jetzt ja nicht mehr Sozialwissenschaften, sondern es heißt mittlerweile Wirtschaftspolitik, also es ist mittlerweile WIPO, weil die den wirtschaftlichen Aspekt stärken wollten in dem Fach sozusagen. Das heißt, der Fokus liegt da jetzt mehr auf dem wirtschaftlichen. Ich kann ja nicht sagen, wie sich genau der Lehrplan verändert hat, aber es war schon zu Lasten, also viele so wie Lehrer fanden es nicht so mega cool, weil ich glaube, die fanden den politischen Ansatz also wichtiger und spannender und der hat jetzt, glaube ich, ein bisschen, sag ich mal, Zeit abgegeben an die Wirtschaft und ich glaube, die meisten sind nicht die größten Wirtschaftsunterrichtsfans sozusagen, weil sie wahrscheinlich, ähnlich wie wir jetzt gerade ein bisschen gesagt haben, Grundlagen fein, die waren vorher auch drin, aber jetzt geht man irgendwie noch tiefer ins Detail. Aber warte mal ganz kurz, weil ich weiß, die machen jetzt gerade alle zum Beispiel hier dieses Börsenspiel, es ist gerade wieder Zeit für das Börsenspiel. Haben wir es nicht damals auch gemacht? Also in unserer Stufe, also ich weiß nicht, ob wir mitgespielt haben und so, aber ich glaube, wir hatten das also so ein bisschen ansatzweise, so ein Ticken davon hatten wir schon, glaube ich.
Ich glaube auch.
Das ist immer so witzig, da fühle ich mich schon fast wird finanziell gebildet, wenn dann die Schüler mir immer so zeigen, Herr Pelzer, gucken Sie mal, alles rot, alles rot. Und dann sage ich erstmal, ja, aber seit welchem Zeitpunkt denn? Ja, seit heute Morgen. Und man ist so, ja, Leute, was denkt ihr denn? Aber es ist süß, weil die wirklich dann so lernen, wie irgendwie so wissen, der Markt funktioniert. Und dann sagen sie, ja, das war heute Morgen rot. Jetzt habe ich alles verkauft und jetzt habe ich alles in McDonald's gesteckt, weil die haben gut performt gestern. Das ist so witzig. Das ist sehr süß, wie das so funktioniert. Und also der größte Renner bei meinem Bio-LK bei diesem Börsenspiel ist Monster Energy und McDonald's. Das sind die Aktien, auf die gebaut wird.
Ich glaube, Monster Energy war eins der besten Investments der letzten 20 Jahre. Neben Crocs tatsächlich. Krass. Wissen viele nicht. Cox
ist. Aber ist gerade kein. Also, weißt du das so ein bisschen durch Zahlen? Also, ist Monster wirklich krass
ja, Aktie ja, gewesen? Ich habe so ein paar Sachen.
Ach, crazy. Mhm. Aber warum?
Ja, Cox ist das geilste Geschäftsmodell ever. Guck mal, du gießt Plastik in einem hochstandardisierten Verfahren in eine Form und verkaufst es für wahrscheinlich das 300-fache von dem Herstellungspreis. So.
Und du kannst diese kleinen Gimmicks damit verkaufen, wie so bei der Tony-Box. Du hast diese kleinen Anstecker-Dinger und so, die du da reinpuppeln kannst, ne?
Ja.
Franchise.
Ja. Und du hattest wahrscheinlich 20 Jahre lang Patent da drauf und konntest einfach, niemand durfte es nachmachen.
Aber witzig, geil. Aber ich hätte nicht gedacht, weil ich habe mich auch dann gegoogelt, so, es heißt, ich weiß nicht genau, wie die Firma von Monster nochmal heißt, die heißt irgendwie Monster Beverage, glaube ich, oder so. Und irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen, dass die so krass sind, ohne noch was anderes. Ich dachte mir so, ja, okay, weil Monster ist die Unterfirma von Tencent 17, 18 und eigentlich produzieren die irgendwie, weiß ich nicht, Schuhe. Aber deswegen steigt die Aktie. Aber so bei meinem ersten Blick ist es wirklich einfach nur Energy Drink Shit, ganze Getränkekram. War irgendwie krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, auch geil. Ne? Ich meine, was kippst du da rein? Gibst du da so ein paar Grundzutaten zusammen? Die sind ja nicht teuer. So, und auch da wieder das gleiche Prinzip. Ne? Du hast eine Marke aufgebaut, das ist am Anfang wahrscheinlich viel in Marketing. Die haben ja viel über so Autorennen und sowas gemacht, wahrscheinlich. Ne? So statt eben, also so
ein bisschen rougher,
Sport im
was
Bereich.
Was Red Bull nicht macht quasi, weil die die cleanen Sachen eher so haben wollen. Ja.
Genau, und dann haben die irgendwann gemerkt, so, ja, okay, wir sind jetzt etabliert, dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen Streaming gemacht und so ein bisschen hier E-Sports und so ein Kram. Und auf einmal waren die irgendwie so ein Ding. Und dann verkaufst du halt so eine Dose. Wahrscheinlich kostet dich in der Herstellung dieses Zeug in dieser Dose so 10 Cent, 20 Cent, verkaufst für 3 Euro oder 2 Euro. Schon geil.
Ja, das ist echt krass. Das ist nochmal so viel mehr als bei uns früher. Also bei uns, also wir haben eigentlich, es gab Magic Man, das weiß ich noch. Das waren immer so, wo dann diese Asis irgendwie 1,5 Liter Energy Drink hatten. Und das war meistens eher zum Mischen von irgendwas. Mhm. Und wir haben mal, wenn es irgendwie hart auf hart war und wir wollen uns sehr cool fühlen, haben wir mal einen Red Bull getrunken. Aber jetzt ist es wirklich so, man muss sich vorstellen, so in 3 von 4 Kursen von mir sitzen irgendwie 4 von 11 Leuten, die das Erste, was sie machen, sich quasi einen Energy Drink aufmachen und auf dem Tisch. Und das ist halt deren Morgengetränk, so, das ist halt deren Kaffee quasi. Und das finde ich schon irgendwie crazy. Also das ist also dann einfach um zu zeigen, also nicht. Klar kann man da überall das urteilen und bla bla bla, aber eher um die zu zeigen, wie gängig das einfach ist, also wie viel das gekauft wird, ist halt völliger Wahnsinn.
Ich meine, es ist auch so, egal in welchem Supermarkt ich bin, das ist immer eine Aktion mit irgendeinem der Hersteller, ich glaube, es jetzt Red Bull ist oder Monster oder
wie hieß Gönnergy das jetzt seit neuestem von so Montana Black.
Gönnergy jetzt, aber es gibt auch so ein drittes.
Relentless gab es früher immer noch.
Ja, Relentless gab es. Ich glaube, es war Coca-Cola. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es immer irgendwas von denen im Angebot. Aber Michael Sauer meinte mal, der mit dem Rewe, der meinte, Red Bull ist das meistverkaufte Produkt.
Nein.
Also es gibt nichts, was. Also Red Bull wird am meisten verkauft, so stückmäßig.
Mehr als Kinder Bueno?
Alles? Nein. Mehr als Gurken, Alter. Doch. Alter. Ja. Aber Red Bull ist das perfekte Lockprodukt. Deswegen gibt es auch so oft Aktionen. Also es gibt ja immer so Red Bull-Aktionen, ne? Oder halt so eben Monster-Aktionen, wo die sagen, ja, bei Rewe oder bei Edeka jetzt für 99 Cent.
Oder sowas,
ja. Ja, weil das lockt die Leute in den Laden.
Wahnsinn.
Und dann kaufen die da den Scheiß noch dazu. Kippen oder so.
Das ist echt krass. Also ich fühle mich da wie so, als wäre ich so völlig verblendet gewesen, weil natürlich ist mir klar, dass das nicht unbeliebt ist, irgendwie so Energy Drinks und so, aber irgendwie war mir nicht klar, also ist mir jetzt über das letzte halbe Jahr klar geworden, wie riesig das geworden ist irgendwie. Finde ich krass.
Ja. Was mich so ein bisschen in letzter Zeit immer mehr stört, ist, das kommt auch so ein bisschen dadurch, dass ich hier so in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so Höhle der Löwen geguckt habe und sowas. Und ich habe so das Gefühl, viele machen halt irgendwas so, sowas Läppsches, sowas Langweiliges. So, da kommt das der nächste Ingwer-Shot. So, da kommt der nächste, weiß ich nicht, Bio-Windel-Ersatz, weil Pampers ist zu viel Plastik. Jetzt machen die halt die Bio-Variante von dem oder die vegane Variante von
das irgendwas. Heißt,
also es spielt sich alles so
in. Das heißt, wir nehmen uns ein Produkt und machen das 2% cooler, also meinetwegen auch faktisch 2% cooler und verkaufen das als den neuen heißen Scheiß so ein bisschen. Und das war doch auch zum Beispiel mit diesen, weiß ich, auch von Höhle der Löwen, diese Frucht, diese Geschmacksdrops für Wasser. Auf einmal war das, gab es das einmal und auf einmal gab es drei verschiedene Firmen. Und ich glaube, jetzt sind alle wahrscheinlich tot. Keine Ahnung, ich habe es lange nicht mehr gesehen. Aber irgendwie, wo man denkt so, ja, ist das jetzt das Krasse für mich so, ne?
Ja, aber es ist auch, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit und Mühe in dieses Game reinfließt, ne? Also wie viele Ingwer-Shots brauchen wir denn doch auf der Welt, ne? Und ich habe auch immer das Gefühl, so viel in diesem Gründertum passiert jetzt gerade auf so einer Ebene, wo jemand halt sagt, das ist so ein bisschen wie, ich eröffne die Boutique in der Innenstadt früher. Das ist eher so,
ich will Gründer sein.
Der Pool meiner Fähigkeiten, genau, ist ein bisschen beschränkt und ich habe nicht so viele Möglichkeiten, also mache ich die nächste Brot-Rezeptur-Fertigbackmischung. Aber diesmal ein bisschen cooler, weil ich habe da eine extra Zutat, die anderen nicht haben. Deswegen ist das Brot leicht rosa. Also, what the fuck? Und das ist so, es gibt mir so richtig so diese Vibes von so ein bisschen diese Dropshipping-Vibes, so, wo jeder denkt, er könnte auf einmal so Dropshipping-Business machen oder so. Oder was kompletter Schwachsinn ist. Und wo Leute halt denken, sie müssen jetzt irgendwie einfach nur der Matrix entfliehen, weil sie sich in Hotel geguckt haben. So, und die machen halt irgendwas. Und ich denke mir so, das ist halt so, dass wenn du so nachhinein zurückblickst, wirst du sagen, inwiefern hat uns das so irgendwie gesellschaftlich irgendwie nach vorne gebracht und wirst du denken, ja, eigentlich so 0%. Was hätte man stattdessen machen können mit deiner Zeit? So. Und manchmal finde ich das so schade, weil ich mir denke, wie viele Brotbackmischungen braucht
diese Welt? Weil was man sagen muss, Energie haben solche Leute ja, ne? Die kriegen ja die Leute begeistert und eigentlich haben die ganz und haben gute Leute und programmieren coole Apps und so weiter und so fort. Aber die Frage ist immer, was ist der Gegenstand sozusagen, ne? Also wenn wir jetzt im Unterricht sagen, wenn du es auf Unterricht überträgst, so, du kannst die coolsten Methoden haben, du kannst coole Präsentationen haben, alles ist super, jeder hat Gummibärchen auf dem Tisch liegen, keine Ahnung. Aber wenn der Unterrichtsgegenstand banal ist, dann denkst du, ja gut, dann was für eine verschwendete, also wie viel Energie verschwendet für die Schüler haben gelernt, dass Pflanzen grün sind, so irgendwie. Das, wo man sich auch rausgucken können und sehen, ah ja, Pflanzen sind grün, cool. Das habe ich jetzt auf 18 verschiedene Weisen nochmal hier im Unterricht gelernt. Kennst du?
Ja. Ich glaube auch, dass.
Kennst du den YouTube-Kanal von Dave? Das ist so ein Typ, der war vor 2 Jahren oder so, glaube ich, bei Seven vs. Wild auch dabei. Und der macht immer mal, das ist in meinem Algorithmus haus immer wieder auf, weil der immer so Hülle der Löwen-Videos, also der testet quasi Hülle der Löwen-Produkte. Und der hat jetzt irgendwie eine neue Reihe gestartet vor, keine Ahnung, einer Woche oder 2 Wochen anscheinend, dass er selber jetzt quasi ein Startup gründet, sozusagen. Und der ist so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, von meiner Einschätzung her, der ist jetzt nicht so super naiv, sondern der interessiert sich, glaube ich, schon sehr für dieses Gründertum und so weiter und ist da jetzt nicht so super dumm. Aber spannend fand ich, das Produkt hat in meinen Augen, im ersten Blick muss ich das Video gleich zeigen, hat so ein bisschen Ähnlichkeiten fast mit deiner Arbeit, weil die wollen quasi Influencer und Firmen so ein bisschen zusammenbringen über sozusagen allgemeine Rabattcodes, allgemeine Creator-Codes sozusagen, dass du quasi Willi, hast einen Creator-Code Willi und du hast aber immer diesen Creator-Code und wenn Leute den eingeben, gilt das bei jeder Seite quasi, dass es auf dich referiert wird sozusagen und nicht, dass jede fucking Seite einen eigenen Creator-Code und die Leute machen es eh nicht, weil nehme ich jetzt einen Epic Games Code oder keine Ahnung was Code und da dachte ich, irgendwie musste ich da an eure Arbeit so ein bisschen denken und habe mich gefragt, ob das was ist, was ihr bei euch vielleicht schon einbaut oder wo ihr sagt, bewusst eben nicht, weil wir letztens ja noch über so, als ich bei dir war an deinem Geburtstag, haben wir auch so ein bisschen über diese ganzen Code-Sachen auch gesprochen und warum das dann nicht jeder macht, wenn das so einfach ist und der macht so Werbung damit so, warum Mr. Beasts Team meine Sache super gut findet und so. weil das, glaube ich, dann irgendwie auch international ist, weil das Problem ist irgendwie, dass Werbung immer nur Werbegelder national sind und irgendwie für international ist irgendwie kein Geld und durch diesen Code kann es irgendwie international krasser skaliert werden. I don't know, jetzt so genau, aber fand ich irgendwie interesting.
Es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, weil es halt immer noch die gängige Praxis ist, halt eben, also man muss da quasi aus Perspektive des Unternehmens drauf schauen und sich fragen, warum gibt es überhaupt Codes? Codes gibt es eigentlich eher nur ausschließlich, weil das die beste Möglichkeit ist, zu messen, ob das Geld, was du dem Creator zahlst, auch tatsächlich zu dem Erfolg führt, den du dir erhoffst. Konkret zu einer, zum Kauf von deinem Gut in deinem Online-Shop. Also durch die Nutzung von diesen Codes, wenn ich jetzt den Code Willi30 nutze bei meiner Lieblingsseite und mir da irgendwas bestelle, dann weiß der Brand quasi, oh, Willi30 kommt von dem Willi-Creator, der jetzt diesen Kunden hierher gelockt hat. Also hat es was gebracht. Also man nennt das Attribution letztendlich. Also du versuchst quasi herauszufinden, welches Budget, was ich irgendwo verteilt habe an Creator, an Fernsehwerbung, an Google-Werbung, hat wozu geführt. Und je besser du das zuordnen kannst, desto sicherer kannst du dir sein und sagen, ah, ich sollte mehr in Creator stecken oder mehr in Google-Werbung oder mehr in Fernsehwerbung, weil das am meisten Umsatz quasi steigert bei mir.
Ah, interessant.
Und deswegen gibt es diese Codes. Problem mit diesen Codes ist allerdings, dass es eben halt auch einen Preis hat. Also du musst ja überlegen, die Fähigkeit zu messen, den Rabatt, den ich gebe. Und das heißt, das ist so eine Art Abwägung, die du als Brand machen musst. Weil willst du genaue Messung haben, nutzt einen Code. Willst du aber mehr pro mit diesem Verkauf verdienen, dann nutzt den Code halt nicht. Und geh das in das Risiko, dass du halt Marketingbudgets vielleicht ein bisschen falsch oder ungenau nur tracken kannst. Und ich glaube halt, dass eben das Problem diesen Codes halt ist, dass also ich find's praktisch und es funktioniert halt gut, aber du hast halt zwei wesentliche Nachteile. Erstens verdienst du halt Geld, weil du halt den Creator zahlen musst und eben nochmal den Rabatt an den Kunden gibst. Und das verdienst weniger. Zweitens ist das Problem auch mittlerweile, dass es eben diese automatisierten Rabatt-Webseiten gibt. Das heißt, diese Webseiten, die einfach alle Codes das Internet scannen und sagen, hier, guck mal, aktuell sind das die Codes für diesen Online-Shop. Das heißt, oft weißt du gar nicht, habe ich diesen Verkauf jetzt gemacht, weil die das beim Creator gesehen haben oder weil die es bei der Rabatt-Webseite geguckt haben. Und im Grunde genommen verzerrt das wiederum deine Perspektive auf den Erfolg des Creators, weil auf einmal sieht ein Creator auf einmal voll erfolgreich aus und am Ende des Tages war es nur Zufall, weil gerade sein Code gescrapt wurde von der Rabatt-Webseite und alle haben den davon. Das heißt, der Creator selbst hat gar nicht die Aufmerksamkeit generiert, sondern die Rabatt-Webseite. Und das ist halt, dann hilft dir deine Einschätzung halt auch nichts mehr. Und ich glaube halt, dass jetzt die letzten 10 Jahre, als eben Zinsen gleich null waren, war das halt okay. Da konntest du halt als Unternehmen halt, hattest du mehr Spielraum quasi. Du hattest mehr Puffer, um halt solche Aktionen zu machen. Ich glaube halt jetzt, wo die Zinsen hoch sind, überlegt man sich halt zweimal, ne, geben wir diesen Doppelrabatt an den Kunden und an den Creator oder sagen wir müssen vielleicht ein bisschen mehr ins Risiko gehen und vielleicht ungenauer messen. Und da bin ich gespannt, wie das halt ausgeht, weil ich sehe halt Unternehmen tatsächlich auch, die sagen, nee, das ist uns ein bisschen zu teuer, wir gehen lieber ins Risiko. Und andere sagen, nee, das ist voll das Ding und wir machen es halt weiter.
Ja, ich könnte mir halt vorstellen, also das Video, ich habe das irgendwie vor einer Woche geguckt, deswegen bin ich mir nicht mehr so 100% sicher. Also war auch irgendwie, sind so Begriffe gefallen wie Cashback und so, ne, dass du halt irgendwie daran verdienst und so, wenn du diesen Quote nimmst, also alle gewinnen und keine Ahnung was, so
tolle Argumente.
Müssen wir nochmal genau reingucken. Aber ich könnte mir das theoretisch auch so vorstellen, das Szenario, dass quasi dann so jeder auch nur halbwegs kleine Creator quasi so einen Code hat und der ist quasi ja immer gleich und dass der dann quasi je nach Website auch im Zweifel gar keinen Rabatt gibt, sondern vielleicht nur 1%, aber die Menschen sind so daran gewöhnt, sich wie bei diesem Amazon Smile, dass du quasi immer weißt, okay, wenn ich darüber kaufe, ist es immer gelockt, dass ich dessen Homie bin oder dessen Follower bin und bei manchen Websites kriege ich mal 1%, bei manchen kriege ich 2%, bei manchen kriege ich vielleicht gar nichts, bei manchen kriege ich vielleicht ein Stück Schokolade extra, keine Ahnung was. Und dass das quasi so automatisiert ist, dass jede Website so einen Code anbietet und du quasi immer so wie so ein Follow bei Twitch oder bei YouTube quasi verteilst, kannst du so dann subben bei dem Rabattcode quasi, dass du den halt überall angegeben hast und dann profitiert der andere, manchmal profitierst du ein bisschen mit, aber du musst halt nicht mehr extra eingeben, sondern es ist quasi wie so voreingestellt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das quasi Unternehmen gar nicht mehr so viel kostet, Dann ist nur die Frage, ob das dann überhaupt noch so viel bringt, wenn alles so automatisiert ist, weil dann wird ja auch wieder beliebig, auf welcher Website du das machst, sozusagen. Da ist ja wieder egal, ob das jetzt ein Rabattcode von XY ist oder von da, ne? Ja,
Ja. Also die Idee ist halt cool. Es gibt die Idee halt auch noch mal umgekehrt, dass man sagt, es gibt quasi die Variante, dass du quasi eine Art Mini-Online, also Mini-Shop hast für den Creator, wo die Brands sich so reinplacken. Mhm. Das heißt, ich habe den Willi-Shop so und da sage ich, oh, ich habe jetzt, weiß ich, von Brand A ein Produkt, was da drin ist, von Brand B und die schmeißen so ihre Produkte da so ein bisschen rein. Und dass sie quasi, wenn ich dann einen Link poste bei Instagram und sage, hey, checkt mal hier meine coolen Produkte hier, die ich gerade dann kaufe, direkt quasi über dieses System. Der Brand im Hintergrund kriegt dann halt den
Auftrag. Das habe ich ja nie gesehen.
So ein bisschen so ein Makler-Ding.
Das ist ja interessant.
Gibt's, ist relativ groß in dieser ganzen Fashion-Geschichte. Da gibt es so Anbieter, die selber Creator sind, die das gegründet haben und die relativ groß mittlerweile geworden sind, auch international, wurde halt eben diesen kleinen Minishop.
Ist ja mega smart.
Was halt TikTok
weil dann und kannst du ja sagen, ja. Hey, das ist mein Outfit. Das eine habe ich von Zara, das andere habe ich von Vero Moda, das andere habe ich von da und da. Und hier kannst du das Outfit genauso kaufen und verlinkst auf die Websites quasi von deinem Shop sozusagen. Ja? Funktioniert auch so diese Instagram-Verlinkung? Ja. Weil bei Instagram kannst du doch mittlerweile auch so Dots auf die Kleidungsstücke, glaube ich, setzen und die so verlinken in irgendwas und so.
Ja, das ist dann quasi, da hat, das wollte ich gerade sagen, das machen Instagram, TikTok jetzt ganz stark, dass du quasi in der App einfach direkt shoppst. Das heißt, deine Storefront, also dein Shop selbst ist Instagram. Und am Ende des Tages, wenn jemand dort quasi zahlt, dann wird ein Auftrag geschickt, nachdem du schickst die Ware raus und du kriegst dann, Instagram nimmt sich dann einen Prozentsatz vom Umsatz und der Rest kriegst du halt ausgezahlt. Das versuchen die halt jetzt stärker zu machen, weil das halt für Instagram und Co. halt voll geil ist, weil die halt sagen können, hey, wir können dir am Ende reporten, welcher Creator wie viele Sachen, weil die können das direkt verlinken und sagen, hier, ich kann diese Attributionsmessung ohne Code machen, weil deine Produkte direkt über uns gekauft werden. Das ist halt voll geil für Brands, aber halt auch nicht so geil, weil die halt an Instagram dann halt diesen Prozentsatz zahlen. Also irgendwen zahlst du immer, entweder an Creator oder Instagram oder TikTok oder halt an so einen Drittanbieter, der halt irgendwie das aggregiert. In
gut, aber
das
ist ja Werbebudget sozusagen, ne? Dafür hast du ja ein gewisses Budget sozusagen, ne? Also so kostenlose Werbung ist wahrscheinlich kaum möglich in der großen Skalierung, genau. So, und interesting. Ja. Aber was ging bei dir so die Woche? Ich hab hier so viel Raum eingenommen. Mit der Wohnung und so. Und was hast du erlebt, was geht?
Was habe ich erlebt? Die Woche war ein guter Mix aus Arbeit und Laufen und Arbeit.
Nice.
Und ja. Also eigentlich habe ich nichts Außergewöhnliches erlebt, sondern einfach nur eine konstante Woche gehabt. Ganz gut eigentlich so.
Das war jetzt auch hier. Viele irgendwie nicht krank werden und so, habe ich mich schon gefragt, ob nicht, dass irgendeine Krankheit dich aus deinem Lauftraining raushaut. Aber das Gute ist, wenn man nicht rausgeht.
Ist ja nicht, ich merke tatsächlich ein bisschen gerade, ich habe so eine leichte Ermüdung meiner Gelenke. Also ich merke tatsächlich, dass gerade so ein bisschen einfach so die Gelenke so ein bisschen, entzündet sind. Aber das hilft, also dann ein bisschen 2-3 Tage schon, dann geht das nice. Ansonsten alles
beim Alten. Ich habe noch eine kleine Beobachtung. Achso. Ich habe nur eine kleine Beobachtung von Freitag, waren wir beim Eishockey. Wir hatten ja Dauerkarten von einer Freundin von Chiara bekommen und standen dann quasi so hinter der Fankurve, saßen wir quasi. Und das ist jetzt kein neues Phänomen, das ich da beobachten konnte, aber das erste Mal habe ich so hautnah so krass mitbekommen quasi, weil da sind ja dann so die Fanclubs und da ist dann so, musst du dir vorstellen, bei den Kölner Hain ist dann so, da ist da so ein Typ, am Anfang sind zwei Typen mit so einem Megafon und da drum sind so.
Ja.
30 Leute, würde ich sagen, die so hardcore mit dem mitgehen. Und drumherum stehen auch Leute, die manchmal so ein bisschen mitmachen und mal nicht. Und mir ist jetzt nochmal viel klarer geworden, dass der wirklich nichts von diesem Spiel mitbekommt. Gar nichts. Der steht die ganze Zeit mit dem Megafon und dem Blick zu den Leuten und schreit die an. Und es ist so witzig, wie da so auch so die Ordnung quasi ist. Das dann so, hey, jetzt nimm mal die Hände aus den Taschen und mach mit. Und solche Sachen wurden dann, weißt du, wahrscheinlich, weil du diesen Platz in dieser Gruppe so verdienen musst. So, wenn du lang genug irgendwie da bist, dann wirst du irgendwann eingeladen, jetzt darfst du hier mit uns sein, mit den coolen Leuten und so weiter. Und so, wenn so Tore gefallen sind, so, es war alles völlig egal. Das hat keinen Unterschied gemacht. Das war einfach, weil das einfach wie eine Parallelveranstaltung quasi so ein bisschen ist. Und das fand ich irgendwie crazy, weil so beim Fußball kriegst du das ja auch immer so mit, aber am Fernseher und so, dann hörst du natürlich zwischendurch mal so Gesänge und so, aber es war durchgängig. Durchgängig ist da Action quasi. Und ich fand es als Zuschauer total ablenkend irgendwie. Das ist natürlich total banausig. Ich, böser Eventi, würden jetzt die Hardcore-Fans sagen, was ich für ein Vollidiot bin. Aber ich gucke mir halt gerne den Sport an und finde es irgendwie interessant, wie sich das quasi entwickelt, weil wahrscheinlich bist du ja schon erstmal Fan des Sports. Und dann frage ich mich, wann kommt der Punkt, an dem du dich entscheidest, dass dir jetzt der Sport irgendwie egaler ist, weil dich es nicht stört, dass einfach 20 Minuten irgendeine Fahne vor dir geschwenkt wird. Weil irgendwie musst du das ja wollen. Und dann frage ich mich, was dir das dann irgendwie gibt. Also außer Brüderlichkeit, Gemeinsamkeit, weil interessanterweise keine einzige Frau dabei. Fand ich irgendwie interessant. Beobachtung. Irgendwie, ja, hätte ich da gerne mal so einen Einblick in die Köpfe, ob das einfach so, also was dieses Hobby ausmacht sozusagen. Ist es die Gemeinschaft? Ist es das Bier? Ist es doch ein bisschen das Kreative tatsächlich auch, so dieses Gestalten von witzigen Fahnen und solchen Sachen, dass die so einen Basteltreff sonntags machen und dann sich aufs nächste Spiel freuen, wenn sie dann ihre Fahnen schwenken, weil die sind natürlich wirklich cool, die Fahnen. Aber auch, also mein Kopf dröhnte schon danach, aber es ist so viel Rumgeschrei und so laut und so viel. Und irgendwie, ja, frage ich mich, wie man da so hinkommt. Also wie, was den Reiz dann so ausmacht sozusagen.
Meinst du, die sehen sich so als als essentieller Teil des Erfolgs von dem Team, so nach dem Motto, wenn wir hier unsere Lungen irgendwie hier voll aktivieren und rumschreien, wie die Bekloppten und so Fahnen schwenken, dann motiviert das die Leute am Feld und dann gewinnen wir das Ding eher als...
Ich glaube definitiv, dass sie das denken und ich glaube, man sieht an so Heimspielstatistiken auch, dass irgendwie so Heimspiele in der Regel ja, also dass die statistisch ein bisschen mehr von den Heimteams gewonnen werden sozusagen. Und da wird das irgendein Faktor bestimmt von sein. Aber wenn das dein Ziel ist, dann frage ich mich, warum ist dir das Spiel so egal, dass du dann wirklich nicht hinguckst sozusagen? Also, weißt du, wenn mir das Team
so, das ist eine Aufgabe. Du bist so anders. Du opferst
dich. Vielleicht ist es wirklich ein bisschen sowas. Und ich glaube natürlich, dass wenn du der, also weil man muss ja schon sagen, die anderen 20 so, die sehen natürlich auch schon was vom Spiel dann so und die sind dann mehr so dabei. Aber ich meine jetzt so besonders der Typ, der dann quasi das Kommando sozusagen hat. Und ich glaube, das ist dann einfach so der Posten, wo dann klar ist, du bist jetzt irgendwie so ein bisschen der Boss und die Leute schauen zu dir auf. Und da gibt es wahrscheinlich andere Dinge, die das dann für dich erstrebenswert machen, diesen Posten zu bekommen sozusagen, als dann das Spiel. Und wie gesagt, das ist ja nicht so, also denen wird das ja nicht alles scheißegal sein, was auf dem Platz passiert sozusagen. Aber das fand ich irgendwie, wenn du so nah dran bist und das dann so eins zu eins die ganze Zeit siehst, die ganze Zeit so, what? Das war doch ganz witzig. Ja. Ansonsten, ja.
Ich bin da einfach zu gedanklich, aber auch so insgesamt einfach zu weit weg von dieser Welt, dass ich mich da irgendwie reindenken könnte. Wird mir niemals in den Sinn kommen, irgendwie so ein Thema für mich irgendwie als mein Hobby zu wählen.
Ich glaube, dafür sind wir beide zu weit weg für so Fantum und so. Ne? Natürlich, ich gucke gerne die Frankfurt-Spiele. Ich freue mich irgendwie, ich gehe am Mittwoch auch hier zum Viktoria gegen Frankfurt DFB-Pokalspiel. Das wird total cool und so, da freue ich mich total drauf. Aber bei mir ist es immer eher dieses Sportliche und bei mir ist nicht das Wochenende gelaufen, wenn Frankfurt verliert. Es gibt dann so Leute, die sind dann richtig im Arsch und so und irgendwie ist dieses Fantum in mir, egal für welche Sache, nie so gewachsen, zum Glück würde ich sagen. Das ist so wie so Sammlerleidenschaft und solche Sachen, da bin ich einfach nicht anfällig für vielleicht so Suchtthematiken so ein bisschen, sodass du halt dann irgendwie so sagst, oh, ich will immer mehr von dem und so. Und na klar, man könnte sagen, ne, wir sind alle irgendwie Handy und Internet und so ein bisschen Spiele, was auch immer, süchtig in so einer gewissen Form. Aber nicht so dieses, wenn das jetzt nicht ist, dann geht's mir dreckig. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre 2 Wochen und ich nicht an mein Handy gehen kann, oh Gott, dann ist mein Urlaub scheiße. Oder wenn Frankfurt verliert, ist mein Wochenende im Arsch und solche Sachen. Da haben wir, glaube ich, einfach gute Gene. Oder haben wir irgendwie Glück gehabt, dass wir das nicht so ausgebildet haben.
Ich frage mich, ob das halt etwas ist, was du in deinem Leben für dich irgendwie entscheidest, so nach dem Motto, welche
Profession wähle ich?
Welche ja, was ist für mich irgendwie, wo ist für mich Ende? Also reicht es mir dann irgendwann zu sagen, ich fühle mich einem Sport, einem Verein irgendwie so zugehörig, reicht es für mich zu sagen, mein Lebenszweck besteht darin, Briefmarken zu sammeln und die zu erhalten? Ich glaube, das ist so, das entscheidet man dann für sich, da kann man sich dann auch voll drin, so, da kann man dann voll drin aufgehen.
Ist ja auch aber schön so, ne? Wenn die Leute dann total die, also wenn man das ja, als, wenn man davon ein schönes Gefühl bekommt, ist ja voll cool auch, ne? Also es soll jetzt gar nicht so, ist ja voll dämlich, sondern eher so, ja, schön, wenn das irgendwie funktioniert. Für mich wird das nicht so funktionieren.
Ja, genau. Ich glaube halt, dass da irgendwie würde mir was fehlen. Ich kann ja auch gar nicht sagen, was fehlt, aber es wäre einfach so, irgendwie fühlt es an wie so ein Deckel, der auf dir drauf sitzt. So nach dem Motto, Ende. Cut. So für mich wäre das ein beklemmendes Gefühl zu wissen, so die nächsten 60 Jahre verbringe ich damit, mich mit Briefmarken zu beschäftigen oder irgendwas zu sammeln oder irgendwas irgendwie. Nee, geht nicht. Aber es ist cool für andere, wenn es geht.
Aber ich habe dich eben unterbrochen mit, du wolltest noch was sagen, als ich mit Eishockey angefangen habe.
Wollte ich sagen. Keine Ahnung. Ich habe gestern so ein Late-Night-Bad gemacht, das nice. War geil. So um 10:30 habe ich mir so ein Salzbad eingelassen, weil ich mir dachte, scheiße, ich muss Sonntag muss wieder fit sein, müssen meine Gelenke funktionieren. Da habe ich mir so ein Salzbad gemacht, habe da so Podcast gehört nebenbei. Das ist eigentlich ganz geil. So verbringe ich meinen Samstagabend nice. Mittlerweile.
Ich liebe das. Wir haben gestern noch Kisten gepackt, also ich glaube, ich weiß, wer den cooleren Samstagabend hat. Also ich finde das sehr Hammer. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, ich kann jetzt erstmal keine Hardcore-Versprechungen geben, aber ich vermute schon, dass es nächste Woche funktioniert. Also eigentlich haben wir, egal ob Hotel oder die Unterkunft, so WLAN und so, sollte alles geregelt sein. Deswegen sollte das passen. Auch noch letzter Punkt dazu. Interessant. So, was ist jetzt mit unserem Internet hier? Sind die kulant und sagen, okay, sie müssen jetzt drei Monate kein Internet zahlen? Oder sagen die nein? Und dann sage ich, schade. Und so, also das sind so Sachen, I don't know. Mal gucken, was passiert. Wir werden es herausfinden. Mhm. Und ihr seid mit dabei. Spannend, ja. Wenn ihr sowas habt, dann wisst ihr Bescheid, wie man sich da verhält. Was
auch immer. Alright. Thank Viel you. Erfolg noch. Keep me updated. Immer. Peace.
Ciao, ciao.